aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gerne mit dir über Haustiere sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der Familientherapeutin Caroline Huang Le. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hi Oliver.
Du könntest mir von deinen Postern erzählen, Nora.
Ja, ich wandere ja immer so ein bisschen durch unser Zuhause, während wir unseren Podcast aufnehmen. Und heute bin ich gerade in einem Kinderzimmer gelandet mit meinem Aufnahmegerät, wo so ganz viele Tierposter an der Wand hängen. Kennst du diese von der Medizin hier aus der Apotheke, diese ganz großen, die man so auseinanderfalten kann? Und ich sitze hier gerade einem Pinguin gegenüber und einem Delfin gegenüber. Und das zeigt vielleicht schon ganz gut, was für TierliebhaberInnen hier bei uns in der Familie wohnen. Und diese Poster plus ungefähr 1 Milliarde Kuscheltiere sind der Beweis dafür, dass hier Haustiere aller Arten sehr gewünscht wären und dass dieser Wunsch nicht erfüllt wird und deswegen durch alle möglichen Ersatzobjekte sozusagen so ein bisschen, ja, versucht wird, trotzdem zu stillen. Aber das sind natürlich alles nicht die wahren Erfüllungen der Kinderwünsche. Das ist immer nur so eine Annäherung. Aber hier ist große Tierliebe angesagt, okay, bei allen Kindern, und es gibt eine ganze Liste von Tieren, die gewünscht wären als Haus- und Hoftiere sozusagen, und wir Eltern bleiben hart und sagen, wir haben so viel auf der Platte mit unseren Jobs und unseren Kindern und unserem Haushalt und allem, wir können nicht Verantwortung für noch mehr Lebewesen übernehmen. Und wie ist das bei euch?
Ja, also relativ ähnlich. Also die Poster gibt's schon auch. Und es gibt jetzt seit neuestem bei uns ein noch leeres Aquarium.
Ah.
Also komplett leer.
Der erste Schritt.
Der erste Schritt, genau. Und als meine Frau das ihrer Kollegin erzählt hat, hat die nur schallend gelacht und gesagt, viel Spaß.
Ja.
ja, also wir sind noch so ein bisschen, also wir waren auch sehr lange wie so ein kein Haustiere-Haushalt, ne, die Themen Urlaub fahren und einfach noch für jemanden Verantwortung übernehmen, das war uns einfach too much, aber irgendwie sind wir jetzt, ich weiß gar nicht genau wie, aber natürlich ging da schon ein Kinderwunsch voraus, sind wir so doch bei Aquarium gelandet.
Bei der Fischhaltung. Ich habe immer das Gefühl, dass für viele Eltern in Gedanken, einen Fisch oder Fische zu halten, so der kleinste Schritt in Richtung Haustier ist. Dass es halt nicht wie ein Hund ist, den man Gassi führen muss, oder eine Katze, die dann irgendwie rumstreunt und Katzenklo hat und so, sondern das sind sozusagen nur Fische. Aber ich habe mir sagen lassen, dass man das echt auch unterschätzen kann, wie viel Aufwand das ist, so ein Aquarium in Ordnung zu halten, und dass Altfische auch echt anfällig sein können dafür, wenn irgendwas nicht perfekt ist im Aquarium, falsch rum zu schwimmen.
Herzlich willkommen in der theoretischen Aquariumfolge. Ja, genau. Ich habe eins, das nicht alles, und du hast keins. Ja, also wir haben das Gebrauch gekauft, und als wir das dann abgeholt haben bei so einer Dame, die das nicht mehr haben wollte, weil ihre Tochter ausgezogen ist, dann hat die uns Equipment mitgegeben, also Zutaten. Also das gesamte Auto war von vorne bis hinten gefüllt mit nicht unbedingt dem Aquarium, sondern mit Schläuchen und Säcken und Zubehör und Futter und Anti-Dies und für das Mittel und uff. Und da haben wir so irgendwie, glaube ich, erst gemerkt, so was da auf uns zukommt. Also wow. Weder meine Frau noch ich waren in der Kindheit AquarianerInnen. Und deswegen ist das für alle so ein Kaltstart.
Aber ihr habt es noch nicht gefüllt. Es steht jetzt im Moment einfach leer rum.
Ja, weil das Ding ist natürlich, wenn du da mal Wasser reintust, dann muss ja erstens, ist da eine sehr komplizierte Technik dahinter. Und zweitens, dann kannst du es nicht mehr verschieben. Weil es ja klar, da sind dann irgendwie, glaube ich, 100, 120 Liter Wasser drin. Das sind dann 120 Kilo. Das muss also da stehen, wo es dann steht.
Das heißt, ihr seid noch auf Platzsuche.
Ja, es hat jetzt so einen Intermediate-Platz, und ich glaube aktuell einfach auch die Situation, wer holt jetzt tief Luft und fängt jetzt an, da irgendwie das Ding in Betrieb zu nehmen.
Ja, und auch zu beleben.
Ich glaube, auch das ist wie bei einem anderen Haustier halt letztlich auch ein, wenn du Glück hast, ein Eltern-Kind-Projekt, und wenn du Pech hast, ein Eltern-Eltern-Projekt, oder?
Ja, Ja, also ich bin gespannt, was du erzählst. Ich kann diesen Haustierwunsch, den ja fast alle Kinder irgendwann mal haben, so, so gut nachvollziehen. Ich habe da wirklich auch noch aus meiner eigenen Kindheit das so gut in Erinnerung. Ich habe wirklich das Gefühl, bei vielen Kindern ist das auch einfach so, dass gerade bei kleinen Tieren wirklich so dieses Kindchenschema einfach total wirkt. Ne? Also wenn man als Kind so eine Babykatze sieht oder ein Babykaninchen oder ein Babymeerschwein oder so, dann wird da, glaube ich, in den meisten Menschen, zumindest bei mir war das total so, irgendwie so ein biologisches System aktiviert von wegen, oh Baby, da muss ich mich drum kümmern. So. Also ich erinnere mich dran, dass ich das sehr, sehr schwer fand als Kind im Kindergarten und Grundschulalter, dass meine Eltern sehr kategorisch dagegen waren, dass wir irgend so ein kleines, fälliges Baby quasi aufnehmen. Und ich habe immer wieder davon angefangen, könnten wir vielleicht ein Meerschweinchen, könnten wir vielleicht ein Hamster. Ich hatte gar keine wirkliche Vorstellung davon, wie die dann leben oder was die brauchen. Ich hatte einfach die Vorstellung von so einem lebendigen Kuscheltier letztlich und fand es sehr gemein, dass ich das nicht haben durfte. Und ich erinnere mich, dass wir einmal zu Besuch waren bei Verwandten von uns, die auf so einem Bauernhof wo gewohnt haben, und die hatten gerade ganz viele kleine Katzen. Ne? Also die Hofkatze hatte gerade Nachwuchs bekommen. Und dann waren da so, ich weiß nicht, 6 Katzenbabys vielleicht, und ich habe die dann halt so gestreichelt und die waren wirklich ganz niedlich und flauschig und klein, und die Verwandte von mir sagte dann so, also die sind übrig, wenn ihr wollt, könnt ihr 1 oder 2 mitnehmen, so. Oh. Und ich durfte dann aber nicht, Killer. Weißt du? Oh, das war echt schwer für mich, die dann zurückzulassen, und die wären zu verschenken gewesen und die waren so süß. Und gleichzeitig hatten meine Eltern natürlich dann immer diese Argumente, du hast es vorhin gerade schon benannt, dieses, wir wollen auch in Urlaub fahren können, wer versorgt dann die Tiere, da hängt jede Menge Verantwortung dran und Tierarztbesuche und ja, und dann war so, also ich bin ja relativ ländlich aufgewachsen und bei uns war das Argument dann immer so ein bisschen, wir haben ja trotzdem viele Tiere um uns rum, also was ab...
Die Rebhühner auf dem Feld oder was?
Nein, aber zum Beispiel, also als ich ein Kind war, gab es relativ nah von da, wo wir gewohnt haben, eine Pferdekoppel, und dann sind wir halt da total oft hingelaufen und dann haben wir die Pferde gestreichelt, also die waren so ganz zutraulich, das waren so Haflinger, die kamen dann so quasi an den Zaun, und dann war so ein bisschen das mittelstarke Argument, du kannst ja das Pferd streicheln und dir kurz vorstellen, es wäre dein Pferd. So.
Das wäre deins.
Aber das ist natürlich nicht das Gleiche.
Ja, meine Schwestern und ich, wir hatten eine Besuchskatze, haben wir das dann irgendwann genannt. Also so auf gut Deutsch, wenn man es mit der Erwachsenenperspektive, ist es ja klar, einfach so ein sich durchfressender Kater oder so, der einfach so von Haustür zu Haustür zog und wo halt immer es was gab, halt irgendwie sich so ein bisschen kraulen ließ. Oder sie hatte natürlich auch einen Namen, wahrscheinlich auch in jedem Haushalt, den sie oder er besucht hat, einen anderen. Das war dann so unser Ersatzhaustier. Und dann hatten wir Nachbarn, die einen Hund hatten. Wenn man den gestreichelt hat, hat er angefangen zu pinkeln. Das war so ein bisschen eklig. Ja, und wenn ich uns so zuhöre, denke ich halt, ich habe nämlich mich mal richtig vorbereitet. Ich habe eine Statistik gegoogelt. und der Haustierverband, wer auch immer, ob das eine objektive Quelle ist, also die ihr Geld verdienen mit Haustieren, sagen, dass in 68% der Familien in Deutschland ein Haustier lebt.
Wow. Das heißt, also ihr mit dem leeren Aquarium und wir ohne Haustier sind aktuell noch in der Minderheit.
Richtig, ich weiß nicht, wo die uns da verorten.
In dem Moment, nee, im Moment seid ihr noch keine Haustierhalter. In dem Moment, wo der erste Fisch einzieht, wechselt ihr die Seiten.
Oder Krebs, ist noch nicht entschieden.
Ah, I see.
Aber was ich sagen wollte ist, wenn wir damals als Kinder diese Statistik schon gehabt hätten, ja, dann hätten wir ja dieses Urlaubsargument ja eigentlich voll abschießen können. Weil ich meine, was machen denn die anderen 70%? Die fahren ja irgendwie auch in Urlaub.
Ja,
so.
Ja. Ja, also dieses Urlaubsargument ist natürlich immer eins, das ist so ein bisschen, es ist es halt einfach mehr Aufwand. Ne? Also es ist nicht unmöglich, mit einem Haustier in Urlaub zu fahren, aber entweder, wenn ich einen Hund habe oder so, muss ich halt gucken, dass ich den vielleicht mitnehmen kann oder so. Und dann habe ich aber natürlich eine ja, einfach noch ein Kriterium mehr, was eine Ferienunterkunft für mich erfüllen muss. Oder ich muss irgendwas in Richtung Tierpension denken oder mich mit Nachbarn, Freunden, was auch immer besprechen. Ich weiß, dass als ich ein Kind war, wir ab und zu mal anderer Leute Haustiere in Ferienbetreuung hatten sozusagen. Und das fand ich total toll. Also wir hatten ab und zu mal ein Meerschweinchen, dann mal so für 2 Wochen in Pflege sozusagen. Ich habe ab und zu mal bei einer befreundeten Familie den Wellensittich füttern dürfen, während die nicht da waren und so. Das habe ich auch ganz, ganz schön in Erinnerung. Mhm. Das ist auch was, was mal als meine eigenen Kinder so einen starken Haustierwunsch hatten, eine Zeit lang ganz gut gezogen hat, zu sagen, wir fragen jetzt einfach mal aktiv bei verschiedenen Leuten in unserem Umfeld, die Tiere haben, ne, ob wir die mal versorgen sollen, ob wir mal irgendwie am Wochenende oder wenn die nicht da sind, so ein bisschen Betreuung übernehmen wollen oder wir hüten mal für einen Nachmittag einen Hund oder so. Aber es ist natürlich auch, genau, also man merkt dann ja schon auch, selbst wenn man sozusagen nur so ein Gasttier hat oder so, wie viel Aufwand das eben schnell auch ist. Und ich glaube, der Klassiker ist einfach, dass Kinder sehr emotional an diesen ganzen Tierwunsch herangehen, im Sinne von ist süß und liebt mich und ist kuschelig und so. Und die ganze Arbeit und auch diese Konsistenz, dieses jeden Tag dranbleiben und wieder und egal, wie ich mich fühle und ob es draußen regnet und ob ich mich selber gerade motivieren kann oder nicht, ich muss da einfach füttern und sauber machen und möglicherweise spazieren gehen, wenn ich ein Tier habe, das das braucht. Das ist was Kinder sich einfach schwer vorstellen können und was dann schnell auch zu viel zusätzlichem Stress im Familiensystem führt, im Sinne von, wer hat jetzt schon wieder nicht den Käfig sauber gemacht? So, ne? Und ich kenne kaum eine Familie, wo das wirklich geklappt hat, dass ein Kind, das sozusagen treu geschworen hat, ich werde mich um alles kümmern und ihr habt damit gar keine Arbeit, das dann auch wirklich durchgezogen hat. In den allermeisten Familien, die ich kenne, übernehmen die Eltern das Gros der Tierversorgungsarbeit, sage ich mal, wenn nicht alles. Meine eigene Haustiergeschichte als Kind ging übrigens insofern so ein bisschen lustig weiter, als dass ich sozusagen 10 Jahre lang unbedingt ein Haustier wollte und immer so was Flauschiges vor Augen hatte, ne? Also wie Kaninchen, Kätzchen, Hamster, irgend sowas in der Art. Und es gab also immer nur ein kategorisches Nein. Und dann haben meine Eltern mit mir ein Buch gelesen, da war ich, ja, würde ich sagen, ungefähr 10, und das hieß Die Piratenamsel von Uwe Timm. Und das ist so ein ganz schönes Abenteuerbuch und da geht es eben ganz stark um die Piratenamsel und das ist ein Beo und das ist so ein Wildvogel aus der Familie der Stare, aber aus dem Regenwald. Und das Besondere an Beos ist, dass die sprechen lernen können. Und in diesem Kinderbuch wurde das praktisch dann so zu so einer ganz tollen Geschichte von einem Piraten und ne, dem Beo auf seiner Schulter, der sich mit ihm richtig unterhalten kann. Also das wurde dann richtig so ein Charakter in dem Buch. Der konnte quasi nicht nur nachsprechen, sondern der konnte dann halt auch richtig sprechen. So. Und das Buch fand ich ganz toll und das war so ein Lieblingsbuch von mir. Und daraufhin haben meine Eltern dann so einen Sinneswandel hingelegt und gesagt, hier, unsere Tochter hat sich ja immer ein Tier gewünscht, wir könnten ihr ja so eine Piratenamsel schenken. Und dann habe ich völlig überraschend und aus dem Nichts
Entschuldigung. Okay. Ah, Uwe Timm. Ah ja.
So ein Vogel geschenkt bekommen im Käfig. Der genau aussah wie diese Piratenamsel auf dem Buch. Und was sich dann aber sehr schnell herausstellte, war, dass diese Piratenamsel, die ich dann hatte, halt überhaupt nicht so war wie in dem Buch. Die hat überhaupt keine Lust gehabt, sprechen zu lernen. Die hat ihr Leben lang, also während ich diesen Vogel hatte, hat er nie angefangen zu sprechen, obwohl ich ganz viel mit dem gesprochen habe. Ich nehme im Nachhinein an, dass das wirklich so ein Wildfang war. Einfach ein Tier, das im Regenwald irgendwo gekeschert wurde und nach Deutschland verschifft wurde und dann halt in einem Käfig eingesperrt war und das auch blöd fand, ja. Und man konnte mit diesem Vogel dann relativ wenig machen. Also der hat tendenziell angefangen zu hacken, wenn man die Hand in den Käfig gestreckt hat. Der hat sich nicht streicheln lassen oder der wurde auch nie zahm oder so. Man konnte dem Essen in den Käfig tun und ab und zu mal haben wir sozusagen die Käfigtür aufgemacht und dann konnte der so eine Runde durchs Kinderzimmer fliegen. Das sah schon beeindruckend aus. Und dann war es aber auch immer so ein bisschen aufregend, wie kriegt man den wieder in den Käfig zurück. Und dann hat der einige Jahre bei uns gelebt und hat ab und zu mal Vogelgeräusche gemacht und ist da in seinem Käfig umhergehüpft. Aber diese Wünsche, die ich so mit Haustierhaben verbunden hatte, ne, im Sinne von, da entsteht eine Beziehung und jemand erkennt so, einen, ne? Und da entsteht irgendwie eine Form von auch Nähe einfach. Das ist überhaupt nicht passiert. Und stattdessen gab es schon auch eher manchmal so diesen Stress. Wer macht den Vogelkäfig sauber? Wer hat Lust, da das Futter reinzustellen? Wie organisiert man die Urlaubsbetreuung? So ein Vogel kannst du ja nicht mit in Urlaub nehmen irgendwie. Und da würde ich im Nachhinein sagen, das war ein total süßer Gedanke. So, also dieses, unser Kind liebt dieses Buch, dann muss es auch diesen Vogel haben. Aber das war auch ein bisschen eine schwierige Kiste dann nachher in der Umsetzung.
Ja, da sind ja die ganzen Themen drin, ne? Dieses, wer kümmert sich dann und und auch die Frage, in welchem Garten ist er jetzt begraben, ne? Also irgendwie gehört ja da leider auch dann immer der. Ja.
Das kann ich dir
der
sagen.
Der Abschied irgendwann dazu.
Ja. Also der ist bei meinen Eltern im Garten begraben und da gibt es auch eine Pflanze, die an dieser Stelle jetzt wächst zum Gedächtnis an diesen Vogel. Also das ist schon, das weiß ich schon. Und ich weiß auch noch, dass ich traurig war, als der gestorben ist. Obwohl das, wie gesagt, zu keinem Zeitpunkt so ein Kuscheltier war. Mhm.
Ja, wahrscheinlich kann man auch die Liebe zu einem Haustier jetzt nicht sozusagen nur auf den Kuschelfaktor sozusagen da die emotionale Nähe davon abhängig machen. Auch wenn du schon recht hast, dass sozusagen unser Projekt Fisch jetzt wahrscheinlich dazu sich vielleicht ein bisschen weniger eignet, als jetzt eine Katze es tun würde oder ein Hund. Ich bin da so zwiegespalten. Ich freue mich immer, wenn Menschen so eine Beziehung haben zu so einem Tier, weil ich glaube auch, dass das eine wertvolle Erfahrung ist. Ein Auto, wenn der von seinem Hund erzählt, dann spürst du, dass da so eine Verbindung da ist. Der kritische Geist sagt natürlich, wer weiß schon, ob die Verbindung wirklich da ist, aber es gibt da ja schon was und es löst in unseren menschlichen Gehirnen ja auch wahnsinnig viele Emotionen aus. Und so ein Haustier, wenn das so zum Umfeld als zur Familie gehört, da habe ich schon Respekt vor. Weißt du, ich komme mir so ein bisschen vor, als würde ich über Religion sprechen. Also so. Ein bisschen vorsichtig mit den Gefühlen von anderen Leuten. So.
Ja, nee, ich kann das gut verstehen. Also ich habe auch großen Respekt davor, wenn ich das so mitbekomme. Und es gibt ja wirklich Menschen, die vielleicht auch schon ganz lange mit Tieren leben, die da so für die das einfach dazugehört, ne, zum Leben, zu sagen, ich sorge nicht nur für meine zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch für die Beziehung zu meinen Tieren oder zu meinem Tier. Und da gibt es ja eine unglaubliche Hingabe und Fürsorge und oft auch Expertise, ne? Also dass sich dann einfach Menschen auch wahnsinnig da reinfuchsen, was braucht welche Hunderasse, in welcher Form, und dann gibt man natürlich das Tier auch nicht in irgendeine Hundepension, sondern man weiß dann sozusagen über Mund-zu-Mund-Propaganda, wo sind die Tiere am besten aufgehoben, und man macht sich genau Gedanken um die richtige Ernährung und den Impfstatus und dies und das und so. Und ich finde das total beeindruckend, wenn Menschen dafür Kapazitäten haben, sich da auch noch so reinzufuchsen. Und ich merke gleichzeitig in meinem eigenen Alltag sehr oft, dass ich denke, oh, ich schaffe das kaum für meine eigenen Kinder, das alles zu wissen. Weißt du, die ganzen Arzttermine und was, wo, wie berücksichtigt werden muss. Und ich sehe einfach total den, sag ich mal, Mental und Emotional Load, wenn wir mal so ein bisschen diesen modernen Begriff verwenden wollen, der mit so einem Tier einhergeht. Und ich kann das auch offen erzählen. Wir hatten selber, als unsere älteren Kinder jünger waren, auch mal so eine Phase, wo wir zwei Kaninchen gehalten haben. Und das kam auch genau aus so einem, ne, Kuschelhaustierwunsch heraus. Und ich habe sozusagen die großen traurigen Augen meiner Kinder nicht mehr ertragen. Und dann haben wir einen Kaninchenstall gebaut. Und dann haben wir zwei Kaninchen gehabt. Und die waren süß. Und wir haben die versorgt, aber die waren auch nie so richtig so kuschelig, wie unsere Kinder sich das vorgestellt hatten, sondern waren eher halt auch, ne, das sind ja auch Fluchttiere, die sind auch eher schüchtern, die haben sich auch irgendwie so gegenseitig genügt, die hatten wenig Lust, auf den Arm genommen zu werden, und sehr, sehr schnell wurde das Kaninchenversorgen einfach auch zu einer Aufgabe, die mein Mann und ich halt noch zusätzlich meistern mussten. Und unsere Kinder haben die Kaninchen schon immer mal, sag ich mal, besucht und auch mal gestreichelt, aber auch oft tagelang gar nicht nach denen geschaut, weil sie dann halt wieder mit anderen Sachen beschäftigt waren. Und das kann man den Kindern überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Und ich glaube, wir haben, sag ich mal, mit Anstand das dann hingekriegt, so um diese Tiere zu kümmern, bis sie gestorben sind. Aber wenn ich jetzt so im Nachhinein lese, wie sozusagen die optimale Kaninchenhaltung aussieht und was man da noch alles beachten muss und kann und wie da Kaninchenliebhaber sich in Foren austauschen, weißt du, irgendwie, wo sie jetzt noch die besten frischen Zweige von irgendwelchen Bäumen herbekommen, weil das die Kaninchen so viel lieber mögen als Kaninchenfutter, dann gucke ich da auch so ein bisschen mit schlechtem Gewissen drauf und denke, okay, also so reingefuchst haben wir uns da nie, sage ich ganz ehrlich. Und insofern merke ich auch im Nachhinein, dass ich denke, also ich glaube, diese Kaninchen hatten zwar uns jetzt nicht schlecht, aber die hatten es, glaube ich, auch nicht so gut, wie es Kaninchen haben können, in optimaler Haltung. Und mir hat das im Nachhinein jetzt eher nochmal so gezeigt, dass man wirklich sich selbst und seinen Kindern und den Tieren eigentlich keinen Gefallen tut, wenn man in so einem Moment der emotionalen Gerührtheit einfach sagt, ach, weißt du was, dann schaffen wir uns jetzt ein Haustier an, weil das ist eine Entscheidung oft für viele Jahre und da hängt einfach total viel dran. Und unsere jüngeren Kinder haben deswegen jetzt das Pech, dass ich sozusagen mit dieser Erfahrung da auch schon reingehe und wirklich noch mit sehr viel mehr Klarheit, ne, diesen großen Augen immer wieder stehe und immer wieder sage, ich verstehe das total, die sind so süß, diese Tiere, und ich weiß, dass ihr Tiere liebt und wir ermöglichen euch Kontakt mit Tieren, wo immer es uns möglich ist. Ne? Die dürfen dann auch mal auf den Reiterhof und dürfen da helfen, Pferde versorgen und solche Sachen. Aber kein Haustier mehr für unsere Familie. Das ist eine ziemlich strikte Regel mittlerweile.
Sehr verständlich. Und doch finde ich es eben so ein spannendes Thema, weil da so unterschiedliche Faktoren einfach zusammenkommen. Ja. Also mir geht es auch wie dir, wenn ich jetzt gerade hier im städtischen Bereich, ja, siehst du, ist schon so ein Klassiker. Frau, einmal Rad, zwei Kinder, und nebenher läuft noch ein schicker brauner Hund, so ungefähr. Denke ich mir so, boah, wie wuppt ihr das alles? Ja. Ja. Und andererseits in dem Haus, wo unser Büro ist, das sind, glaube ich, 4 Hunde inzwischen. Das sind also kleine Wohnungen, junge Paare oder alleinstehende Menschen. Und die Hälfte bestellt halt das Hundefutter im Netz und das schleppt dann unser wirklich sehr stoischer und sehr freundlicher DHL-Mann, schleppt das halt immer an. Das landet immer alles bei uns im Ladenbüro, weil wir halt die sind, die da sind. Ne? Ja. Und da kommt halt schon wirklich, da kommt halt richtig viel Zeug an. Und du weißt, das hier ist alles voller, weiß ich nicht, Dosen oder Säcke mit frisch oder nicht frisches, edelste Fleischgeschichten. Und bei 10 Millionen Hunden in Deutschland, ist ja klar, was das für eine Menge an Fleisch ist, die halt da sozusagen, soll ich jetzt sagen, produziert wird. Ja. Ich finde, es ist schon so ein Thema, wo so die individuelle Lebensentscheidung meets gesamtgesellschaftliche Thema. Ja.
Ja, wobei ich das auch immer so ein bisschen schwierig finde. Also ich kenne auch diese Zahlen, wo dann praktisch so ausgerechnet wird, was ist quasi der CO2-Fußabdruck deines Hamsters und was ist der Fußabdruck deines Hundes und so. Und da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil ich da tatsächlich so merke, den ökologischen Fußabdruck von so einem einzelnen Lebewesen zu berechnen, um dann zu argumentieren, ob das jetzt sinnvoll ist, das zu haben oder nicht. Das ist mir immer so ein bisschen zu utilitaristisch. Es gibt ja solche Berechnungen auch zu Kindern, ne? Zu sagen, mit jedem Kind hast du sozusagen potenziell wieder eine Person mehr auf der Welt, die CO2 verbraucht. Und dann bist du quasi in unserem Fall mit 4 Kindern voll die Klimasau, weil einfach du sozusagen so viel Nachwuchs produziert hast. Und da wehre ich mich immer so ein bisschen dagegen und sage, jedes Individuum hat sozusagen seine Daseinsberechtigung jenseits von einem CO2-Abdruck erstmal. Weißt du, was ich meine? Wir sind alle mehr als unsere Klimabilanz. Und das erweitere ich auch auf Tiere. Dass ich denke, ein Hund, der ein Familienmitglied ist, der Menschen was bedeutet und die glücklich macht, ist mehr als sein ökologischer Fußabdruck sozusagen, weißt du? Und trotzdem verstehe ich, was du meinst, dass, sag ich mal, in der Gesamtheit man natürlich da auch drüber sprechen kann oder auch drauf gucken kann, was, sag ich mal, diese Millionen von Haustiere auch auf einer, weiß ich nicht, gesellschaftlichen oder ökologischen Ebene bedeuten. Aber dann muss man natürlich auch wirklich ja, den Horizont aufmachen und sagen, und was bedeuten sie aber auch auf einer emotionalen Ebene, was tun Tiere für Menschen, die irgendwelche besonderen Bedarfe haben, ne? Also was ist mit Assistenzhunden, was ist mit Hunden oder Katzen oder anderen Tieren, die so als Therapietiere arbeiten, was ist aber auch einfach mit Tieren, die, sag ich mal, offiziell gar keine Therapietiere sind, aber einfach inoffiziell, sag ich mal, gegen Einsamkeit, gegen ein Gefühl von Alleinsein hilfreich sind, die irgendwie Lebenssinn schenken letztlich. Also, ne, du merkst, ich bin selber überhaupt kein Mensch, der jetzt diese Tiere so für sich selber anschaffen wollte, aber ich will schon eine Lanze brechen für all diejenigen, die sagen, ganz ehrlich, ich gucke gerne auf meinen ökologischen Fußabdruck, aber mein Hund ist einfach mein Hund, weißt du?
Ja, das ist nicht schlecht, da muss ich echt drüber nachdenken. Also ich war jetzt zwar weniger beim ökologischen Fußabdruck oder bei CO2, als vielmehr halt bei wie viele Millionen Hühner braucht man, um wie viele Millionen Katzen zu ernähren. Aber
naja, aber das hängt ja zusammen, ne? Eben, also die Tierhaltung von Hühnern oder die Tierhaltung von Kühen oder insgesamt Massentierhaltung in jeder Form hat ja natürlich auch immer eine krasse Ökobilanz sozusagen.
Ja, ja, genau. Und aber that all said, muss ich dir jetzt schon recht geben zu sagen, naja, in dem Moment, wo wir unterscheiden zwischen Haus / Kuschel / bester Freund des Menschen, Tier und Nutz und sonst was Tier, solange wir das gesellschaftlich so tun, es ist ein Haushaltsmitglied, wie andere Haushaltsmitglieder auch, und es gehört gut versorgt und es gehört dazu und es hat eben einen, ich will jetzt nicht sagen, es leistet einen Beitrag, weil es klingt dann wieder so, wie sagst du, utilitaristisch, sondern es ist da und damit ist es sozusagen.
Es hat einen Wert auch einfach als Wesen, ne?
Ist ein Wesen, Punkt. Genau, das suchte ich, die Formulierung. Ja. Und auf der anderen Seite ist dann natürlich ein milliardenschwerer Markt, der genau mit diesen kuscheligen großen Augen halt arbeiten kann. Ja, das ist echt.
Und klar, Oliver, natürlich können wir da auch nicht an dieser, sag ich mal, größeren, sag ich mal, tierethischen Debatte vorbeigucken. Ne? Es gibt ja so dieses wir streicheln und wir essen sie Prinzip. Ne? Also so dieses, dass wir in unserer Gesellschaft irgendwie so eine Trennung vornehmen zwischen Tieren, die wir quasi als unsere Gefährten begreifen, als Wesen zum Liebhaben und Tieren, die wir als Nutztiere eben, ne, gesellschaftlich begreifen, die gehalten werden, um geschlachtet und gegessen zu werden. Und sozusagen diese Trennung im Kopf, dass ein und derselbe Mensch sagt, ich würde meinen Hund beschützen, mein Hund ist wie mein bester Freund und jetzt gehe ich in die Metzgerei und kaufe für mich Schweineschnitzel und jetzt kaufe ich noch ein Putenbrustfilet und jetzt kaufe ich noch Rind und das überhaupt nicht sich als Widerspruch oft anfühlt, weil das einfach kulturell auch so antrainiert ist bei den meisten Menschen, dass es quasi Esstiere gibt und Lebetiere und die einen Tiere, die da wird sozusagen alles getan für deren Gesundheit und Wohlergehen und dass andere Tiere unter deutlich schlechteren Bedingungen gehalten werden, das wird dann auch eher oft so ausgeblendet und so. Da gibt es ganz viele Widersprüchlichkeiten auch in unserer Gesellschaft und da gibt es ganz viel kognitive Dissonanz, so, ja, wo man gar nicht so genau oft drüber nachdenken will, weil man dann merkt, es wird schmerzhaft im Kopf sozusagen und deswegen sind ja zum Beispiel auch viele Tierrechtsorganisationen oft so vorgegangen, dass sie quasi genau versucht haben, diese Trennung aufzuheben und zu sagen, ein Schwein ist genauso intelligent und fürsorglich und liebevoll wie ein Hund oder so. Warum würdest du mit dem einen Tier, ne, das tun und das andere Tier essen? Und das sind Fragen, auf die es keine wirklich guten Antworten gibt, außer wir in unserer Kultur haben das so gelernt sozusagen. Ne? Also wir haben uns da ein Stück weit gesellschaftlich drauf geeinigt, dass wir das so machen. Und natürlich kann man das auch in Frage stellen. Und gleichzeitig denke ich immer, ist es auch nicht einfach, aus solchen gesellschaftlichen, kulturellen Prägungen einfach mal so mit einem Fingerschnips herauszufinden und zu sagen, für mich gilt das jetzt nicht mehr. Es gibt Menschen, die das machen und für die das auch ganz wichtig ist. Ne? Also ich habe auch mehrere FreundInnen, die genau aus solchen Gründen, ne, aus Überzeugung vegan leben und zwar wirklich auch vegan, nicht nur im Sinne von ich ernähre mich pflanzlich, sondern als Lebenseinstellung, die in alle Bereiche des Alltags auch hineinwirkt. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr kleine Zahl von Menschen im Vergleich zu all jenen vielen, die diesen Spagat im Kopf aus wir halten Haustiere und wir essen Fleisch einfach halten letztlich.
Ja, ja. Uns mir auch manchmal auch eine unterkomplexe Antwort ist, aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Was ist eine unterkomplexe Antwort?
Naja, so ungefähr, ich finde die Antwort, wären wir alle Veganer, hätten wir noch die Hälfte der Probleme auf der Welt, die finde ich unterkomplex. Aha. Also sozusagen das sprengt
den Rahmen, aber sag trotzdem dann ganz kurz einmal dein Argument und dann sprechen wir ein anderes Mal weiter.
Nee, es ist kein Argument. Ich finde es unterkomplex nur insofern, als dass wir dann eben kulturelle, historische Aspekte, Selbstbestimmungsrechte und dergleichen einfach auch mitfühlen und mitdenken müssen als Gesellschaft. Ich kenne einen Veganer, der ist gegen das Tempolimit auf der Autobahn.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob du mit diesem Gedankensprung irgendwas anfangen kannst, aber das bringe ich immer im Kopf überhaupt nicht zusammen. Wie kannst du gegen das Tempolimit sein, aber Veganer, ja?
Aber das sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinge, das kriege ich voll in meinem Kopf zusammen.
Ja. Aber ich glaube, jetzt driften wir sehr vom Thema aus.
Also ich kann mir vorstellen, wie jemand zu diesem Schluss kommen kann. Das heißt nicht, dass ich zu demselben Schluss kommen würde. Aber ich finde, das ist aber, wir driften jetzt echt ab. Ich finde, wir haben oft so eine Vorstellung von so eine Art Universalmoral, die dann irgendwie Menschen entweder anwenden müssen oder nicht. Das ist so genauso wie dieses, haha, jemand demonstriert bei Fridays for Future und fliegt trotzdem über Weihnachten irgendwie in die Werbe oder so. Das ist ja voll inkonsequent. Man kann ja durchaus mehrere Wahrheiten gleichzeitig halten und sagen, ich finde politisch und gesellschaftlich diesen und jenen Wandel wichtig und gut und trotzdem spiegelt nicht jede einzelne individuelle Konsumentscheidung exakt diese ökologische Wende wieder. Ich finde, das ist kein Widerspruch. Aber wir bewegen uns vom Haustierthema weg.
Wobei ich übrigens nicht sagen wollte, dass das sozusagen im Widerspruch zu seinem Veganismus steht. Ich wollte damit nicht sagen, dass ich seinen Veganismus deswegen sozusagen weniger ernst nehme oder mich über ihn lustig mache oder ich mich generell über Veganismus lustig mache. Mich jetzt bewusst ja nicht über meine eigene Ernährung geäußert, sondern die Vehemenz, mit der er von der Gesellschaft freie Fahrt auf deutschen Autobahnen fordert, überraschte mich von jemandem, der gleichzeitig sozusagen Veganismus als Lösung fordert.
Ja.
Also sozusagen, wie kann ich der Gesellschaft einerseits abverlangen, dass ich machen kann, was ich will, und gleichzeitig von der Gesellschaft verlangen, dass sie sich gefälligst vegan ernähren soll. Das war für mich eher sozusagen.
Ich glaube, dass man das schon irgendwie tierrechtemäßig argumentieren könnte, aber ich verstehe, dass es da ein Irritationsmoment
so. Also wie kann ich, Tierrechte versus Porsche fahren, ist für mich halt sozusagen,
Aber wir waren bei Haustieren, Oliver.
Aber nur.
Aber du hast sozusagen deine ganze Kindheit, wenn ich das richtig verstanden habe, kein Haustier gehabt. Also deine Eltern sind eisern geblieben, bis auf die Besuchskatze.
Ja, diese berufliche Situation von meinem Vater war so, dass der oft innerhalb von 24 Stunden wusste, ob er Urlaub hat oder nicht. Und der konnte also nur relativ kurzfristig Urlaub machen. Und da wäre dann, das war so das Argument meiner Eltern, warum ein Haustier dann natürlich besonders schwierig ist, weil man es ja dann nicht spontan sozusagen bei den Nachbarn unterbringen kann. Ich habe mal für einen Freund Geckos gehütet, so wie du. Der brachte mir dann so ein Terrarium. Und meine Mutter grauste es etwas, weil sie hatte dann Lebendfutter im Kühlschrank. Aha. Das ist auch was, was man, na, du hast dann so Fliegenmaden in so Dosen.
Lecker.
Neben deinem Quark. Herrlich. Genau. Also deswegen, ich bin auch new to the game, und ich glaube, dass auch das, was du vorhin sagtest, da schon auch eine Rolle spielen könnte. Mich würde interessieren, wie viele Leute zum Tier gekommen sind ohne Haustiererfahrung. Also das fände ich mal eine interessante Frage. Kindheit. Also ob sozusagen so ein Dackel, den du als Kind hattest, einen Want auslöst oder einen Erfahrungshorizont, den du dann auch für eine gute Kindheit deinen Kindern ermöglichen möchtest, egal ob es ein Dackel ist oder
Wobei ein ich Fisch. Persönlich, also wieder überhaupt nicht repräsentativ, aber durchaus mehrere Eltern kenne, die selbst ohne Haustiere aufgewachsen sind und genau deshalb sozusagen jetzt für sich und ihre Kinder ein Leben mit Tieren wollten. Also richtig auch aus so einem, ich habe das als Kind vermisst und mein Kind soll das haben, was ich nicht hatte. So, das gibt's schon auch. Ich habe mich mal mit einer Frau unterhalten, die einfach sehr, sehr gut sich mit Tieren auskennt, die schon seit Jahren ganz, ganz viele verschiedene Tiere hält. Und da hatte ich wieder so einen Moment, wo ich so kurz davor war, ein bisschen schwach zu werden, was den Haustierwunsch meiner jüngeren Kinder angeht. Und dann habe ich so gesagt, gibt's nicht irgendein Tier, das super süß ist und dass die Kinder auf den Arm nehmen können, wann immer sie wollen und das gleichzeitig total anspruchslos ist und wo man nicht viel falsch machen kann und das einfach so ganz niedlich irgendwo im Kinderzimmer wohnen kann und die Kinder glücklich macht und wir haben keine Arbeit mit so, ne? Und dann grinst sie mich so an und sagt, ja, kauf ein Kuscheltier. Und das war wichtig, glaube ich, nochmal in diesem Moment, in dieser Klarheit, das auszusprechen. Also dieses ominöse Haustier, was ich mir da so ausgemalt hatte, das im Prinzip den einzigen Zweck, kann man fast so sagen, dann hat, einfach Kinder glücklich und ansonsten keine Arbeit zu machen, das gibt es halt nicht. Mhm. Und gerade diese typischen Kinderzimmertiere, also Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, so, ne, die man oft einfach aufgrund des Niedlichkeitsfaktors kauft, das sind alles eigentlich Tiere, habe ich mittlerweile gelernt, die wirklich ja, durchaus sehr sensibel sind, komplexe Bedürfnisse haben, die oft in dem Kinderzimmer überhaupt nicht gut aufgehoben sind, die mega Stress kriegen, wenn Kinder die ganze Zeit begrabbeln und hochnehmen und so, die Rückzugsmöglichkeiten brauchen, die, also ne, wirklich einfach Anforderungen sozusagen stellen an Haltung, die in den wenigsten Familien, die einfach ein niedliches Kuscheltier für ihr Kind wollen, so zu erfüllen sind. Und das war für mich dann nochmal ein wichtiger Punkt einfach, das wirklich zu verstehen und zu verinnerlichen, dass sozusagen dieses Fantasietier, was meine Kinder und ich gerne hätten, einfach gar nicht existiert. Und dass man dann vielleicht auch manchmal einfach aushalten muss, ne, dass so unsere Disney-Version von einem Haustier eben nicht mehr ist einfach als ein Traum oder eine Fantasie. Und natürlich fühlt sich ein Kuscheltier nicht gleich gut an wie ein lebendiges Wesen, was man auf den Arm nehmen und streicheln kann und was einen Herzschlag hat und eine Körperwärme. Aber wenn man nicht wirklich als erwachsene Person, das habe ich so mitgenommen, Bock hat auf ein Tier in der gesamten Verantwortung und dann sagt, meine Kinder können davon sozusagen mit profitieren, aber eigentlich will ich ein Tier halten, dann sollte man es, glaube ich, lassen.
Und ich glaube halt, wenn ich dir so zuhöre, dass diese Erfahrung mit, das ist ein echtes Tier, verstehst du, das ist ein Lebewesen und das kackt und das stinkt und das leidet und das hat Schmerzen und das erlebt Freude und hat also diese ganzen komplexen Wahrnehmungen, die man da ja machen kann, dass darin schon auch ein Versprechen sein kann für ein Kind und für eine Familie. Also ich denke so an, worüber wir auch irgendwann mal nochmal gerne bitte sprechen könnten, ist so dieses Erfahrungen, die du nicht gemacht hast, die hast du halt nicht gemacht als Kind. Ne? Das hatten wir schon immer wieder. Oder dieses, wie viel Natur sollte im Leben meiner Kinder vorkommen? Vielleicht wann anders mal. Aber das war nur so ein Gedanke, der noch so bei mir durchblitzte, zu sagen, nur so hast du halt mal die Möglichkeit, ein lebendes Wesen in der Hand zu haben und du spürst diesen Herzschlag. Vielleicht hat er leider gerade Angst, der arme Hase oder das arme Kaninchen, besser gesagt. Aber es ist trotzdem eine Erfahrung.
Ja, nee, und das ist absolut was, wo ich auch manchmal ein bisschen traurig drum bin, wenn ich so drauf gucke, wie wenig Tierkontakt meine Kinder trotzdem haben im Vergleich zu anderen Kindern, auch teilweise, die einfach anders aufwachsen, weil ich schon glaube, dass das unglaublich wertvoll sein kann, so im Kontakt mit ja, mit der Natur sozusagen groß zu werden. Also ich habe ja, wie gesagt, erzählt, ich habe mehrere Verwandte, die auf Bauernhöfen leben. Also nicht nur die, wo ich als Kind war, wo ich fast eine Katze bekommen hätte, sondern auch noch weitere. Mhm. Und wenn ich auf solchen Höfen in unserer Familie zu Besuch bin und so erlebe, wie die Kinder, die dort aufwachsen, einfach in der großen Selbstverständlichkeit praktisch jeden Tag Kontakt mit Tieren haben und die Hofkatze streicheln und mit dem Hund spielen und die Kälbchen und ein Schwein auf dem Arm haben und so und einfach dieses geboren werden, aufwachsen, leben, sterben, alt werden, ne, einfach so die ganze Zeit miterleben und auf so eine ganz ursprüngliche Weise dann natürlich auch einen Kontakt dazu haben, wie unterschiedliche Tiere ticken, was unterschiedliche Tiere brauchen, ja, wie die gehalten werden und so weiter. Natürlich auch im Zusammenhang mit der Frage, wo kommen unsere Lebensmittel her, ne? Wenn natürlich Kinder auf einem Bauernhof wohnen, wo Hühner gehalten werden und dann legen die Eier und so, ist das natürlich eine ganz andere Verbundenheit auch mit solchen Fragen, als wenn unsere Kinder sagen, die Eier gibt's im Supermarkt, so, ne? Das bedauere ich manchmal auch so ein bisschen, dass wir da einfach nicht eine Familie sind, die so dieses so ein bisschen Bullerbü-eske, ursprüngliche, wir haben einen Huhn im Garten und eine Ziege vor der Tür, so ungefähr, Ding leben können. Und gleichzeitig muss man auch da, glaube ich, aufpassen, dass man das eben nicht so verklärt. Ne? Das kann natürlich auch immer bedeuten, dass man als Kind, also gerade Kinder, die in der Landwirtschaft groß werden, einfach auch mit unendlich viel Arbeit und unendlich viel Stress die ganze Zeit konfrontiert ist. Und gerade in früheren Generationen war das auch oft so, dass viele Kinder auf dem Land, sag ich mal, sehr viel sich selbst überlassen waren, weil einfach die Eltern die ganze Zeit schuften mussten, wenn dann Heuernte war oder irgendwas und man irgendwie nicht so viel Raum hatte, dann zu sagen, was braucht jetzt gerade mein Kind auf emotionaler Ebene. Ich glaube, heute ist das auch anders vielfach, aber ich selber merke so bei mir, dass ich immer wieder dazu neige, auch so dieses Aufwachsen in und mit der Natur so ein bisschen zu verklären und da so ein ganz idyllisches Bild zu haben, was sicherlich auch nicht, immer gegeben ist. Und ich versuche da einfach, wie bei so vielen anderen Fragen auch, diesen Gedanken von so einer Gleichzeitigkeit zuzulassen, dass mehrere Dinge gleichzeitig gut sein können. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es wertvoll ist, mit einem Tier oder mit Tieren groß zu werden. Da gibt es ja auch verschiedene Erkenntnisse dazu, dass das für Kinder, ne, wie du sagst, eine wertvolle Erfahrung sein kann, aus der sie viel lernen. Und selbst sowas wie ein Haustier mal verloren zu haben und beerdigt zu haben, kann Kinder in gewisser Weise resilienter machen für andere Abschiede später in ihrem Leben, weil sie das einfach schon mal in einem sicheren Setting mit ihrem Hamster oder Vogel oder wie auch immer kennengelernt haben und nicht zum allerersten Mal mit dem Thema Tod konfrontiert sind, wenn ein Großelternteil stirbt oder sowas. Und gleichzeitig glaube ich, dass es für eine gute Kindheit nicht quasi unerlässlich ist, mit einem Tier aufzuwachsen oder mit Tieren aufzuwachsen oder dass man Kinder bemitleiden muss, wenn sie eher wenig Erfahrung mit Tieren machen, weil wir einfach alle nur ein gewisses Maß an Erfahrung machen können und die sind halt unterschiedlich und ein Kind hat dann vielleicht mehr Erfahrung im Bereich Großstadtleben oder Musik oder ne, was halt seine Familie so mitbringt und andere Familien sind halt auch so Tierfamilien, weißt du, die das auch authentisch leben, dass Tiere zum eigenen Leben dazugehören. Wir sind eher nicht so eine Tierfamilie, also als auf die Kernfamilie bezogen und gleichzeitig zum Beispiel meine Eltern haben einen total süßen Hund und immer wenn der zu Besuch ist, also wenn meine Eltern mit dem Hund zu Besuch sind, ist das ein riesen Highlight für die Kinder und ich finde das total schön, dass dadurch nochmal so ein bisschen über Bande eben doch auch ein Tier zu unserer Familie gehört und die Kindheit unserer Kinder bereichert.
Ja, also so ein Beutehund, das würde ich mir auch wünschen. So ein Ab- und Zu-Hund, so ein nimm's wieder mit Hund. Ja. Alright. Das war ein Einblick ins tierische Geschehen.
Von zwei Menschen, die aktuell keine Haustiere haben, insofern super repräsentativ für die 67% der Familien, die Haustiere halten. Deswegen sind wir wie immer auf eure Gedanken gespannt. Schreibt uns unbedingt, wenn ihr uns was zum Thema Haustiere zu erzählen habt, an podcast@nora-imlau.de. Ihr habt uns sicher ganz viele Einblicke zu gewähren, die uns einfach fremd sind noch und die wir total gerne in unserem Postfach vorlesen würden.
Und auch gerne, wer irgendwie Aquarianerin ist und sich da...
Bitte alle Fischtipps zu Oliver.
Fischtipps. Genau. Cool. Dann würde ich sagen, liebe Nora, lass uns auf die Unterstützerin der aktuellen Folge gucken und damit folgt jetzt etwas Werbung.
Genau, die Unterstützerin unserer aktuellen Folge ist Caroline Huang Le. Sie ist Familien- und Paartherapeutin, die mit Familien und insgesamt mit Menschen in herausfordernden Lebensabschnitten arbeitet. Sie ist Sozialpädagogin, zertifizierte Stressmanagement-Trainerin und sie arbeitet mit Einzelnen, aber auch mit Paaren und ganzen Familien, entweder in ihrer Praxis in Berlin-Kreuzberg oder auch online und damit natürlich ortsunabhängig. Besonders ist, dass sie sehr diskriminierungssensibel arbeitet, also wirklich auch für diejenigen den Raum hält und schafft, die in unserer Gesellschaft oft aufgrund verschiedener Merkmale Diskriminierung erfahren und in manchen therapeutischen Settings sich vielleicht weniger sicher fühlen würden. Und Caroline organisiert in ihrer therapeutischen Arbeit auch Frauenkreise, sowohl vor Ort als auch online, und organisiert auch so Retreats, wo praktisch Frauen hinfahren können und dann wirklich sich eine Auszeit gönnen und an ihren persönlichen Themen und an ihrem persönlichen Wohlergehen arbeiten.
Das Ganze kombiniert sie manchmal auch mit Yoga, weil sie nämlich zudem noch eine Yogalehrerin ist. Und ihr findet sie auf von-kessel.org. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes. Und auf Insta ist es Huang Lei Systemische Therapie. Auch das findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Und sie hat sich überlegt, dass alle HörerInnen, die sich bei ihr melden, mit dem Rabattcode ALLEANFANG, bekommen das 30-minütige Erstgespräch kostenlos. Das finde ich natürlich ein tolles Angebot. Surft mal, schaut mal bei Caroline Huang Lei vorbei.
Ja, jetzt ist es nochmal für uns Zeit, in unserer Podcast-Postfach zu gucken. Vielen, vielen Dank für die vielen wunderbaren Zuschriften. Gerade auch zu den älteren Folgen ist es wirklich so spannend. Man merkt, ihr hört alle unsere Folgen in unterschiedlichem Tempo und dann erreichen uns auch immer wieder nochmal Nachrichten, ne, zu Podcast-Folgen von ein paar Wochen oder von ein paar Monaten. Auch zum Beispiel zu unserer Aufklärungsfolge haben uns jetzt nochmal ein paar sehr wertvolle Nachrichten erreicht und eine darf ich anonymisiert vorlesen. Vielen Dank dafür, von einer Hörerin, die ihre individuellen Erfahrungen mit diesem Thema uns schildert. Sie schreibt: Liebe Nora, lieber Oliver, vielen Dank für eure Folge zum Thema Aufklärung. Sie hat mich sehr berührt. Wie so oft bei euren Folgen wünschte ich mir, meine Eltern wären so reflektiert gewesen und hätten sich zu so relevanten Themen Gedanken gemacht. Ich habe leider ein sehr gestörtes Verhältnis zu meinem Körper und Sexualität mitbekommen. Meine Mutter war als DDR-Kind sehr FKK-mäßig geprägt und hat das auch gelebt. Sie war sehr oft nackt, auch wenn Freunde von uns Kindern zu Besuch waren, und hat da unsere Schamgrenzen nicht gewahrt. Bei uns zu Hause hingen von uns allen Bilder, auf denen wir nackt waren, an den Wänden. Wir fanden das schon als Kinder unangenehm, durften das aber nicht kommunizieren. Gleichzeitig war sie immer mit ihrem Körper unzufrieden und hat sich permanent abgewertet. Das hat sie schon früh an mich weitergegeben. Trotz dieser Freizügigkeit gab es keinen gesunden Umgang mit Körperlichkeiten. Ich erinnere mich noch gut, wie ich immer ausgelacht wurde, wenn ich nach dem Toilettengang meine Mutter um Hilfe rief. Das ist mir bis heute unendlich peinlich. Das Absurde ist, dass meine Eltern von Beruf Hebamme und Gynäkologe sind. Passende Benennungen für Körperteile habe ich trotzdem nicht gelernt. Alles war immer schambehaftet und fremd für mich. Das ging so weit, dass ich erst mit 18 Jahren im Zuge immer wiederkehrender vaginaler Infektionen durch meine Gynäkologin die richtige Intimhygiene gelernt habe. Ich habe mich vorher schlicht nicht getraut, mich selbst anzufassen beim Waschen. Eine Aufklärung gab es nur, weil ich auf dem Schulhof Worte aufschnappte und meinen Vater fragte, was das denn sei. Dann gab es eine kurze biologische Erklärung, das war's. Als ich meinen ersten Freund hatte, brachte mir mein Vater eines Tages die Pille mit, ohne ein Gespräch über die Wirkung, mit dem Hinweis, ich kann sie ja durchnehmen, dann habe ich auch keine lästige Periode mehr. Wenigstens haben sie mich bei einer befreundeten Gynäkologin angemeldet. Und leider ist das bei dieser Leserin so gewesen, dass diese sehr unguten Erfahrungen schließlich auch in sexueller Gewalt gemündet sind, die sie über sich hat ergehen lassen, weil sie es nicht gelernt hatte, ihre persönlichen Grenzen zu wahren. Und sie schreibt dann aber zum Abschluss ihrer Mail: Ich habe mich lange nicht getraut, darüber zu sprechen. Doch nun durch Therapie und einen liebevollen Partner habe ich in den vergangenen Jahren geschafft, einen Umgang mit meinem Körper zu finden. Aber unbefangen bin ich noch lange nicht. Danke für eure wertvolle Arbeit und ich hoffe, dass immer mehr und mehr Eltern davon profitieren, damit Erfahrungen wie meine immer weniger in der Gesellschaft werden. Diese Nachricht hat uns beide sehr berührt und bewegt und sie war nicht die einzige, in der gerade auch Frauen uns anvertraut haben, welche wirklich schwierigen und schmerzhaften Erfahrungen sie gemacht haben über die Jahrzehnte mit ihrer Körperlichkeit, mit der Abwertung ihres Körpers und ihrer Sexualität. Und ja, wir sind da voller Wertschätzung für alle, die diesen, ne, schweren Weg so hinter sich haben und die da sich jetzt erarbeiten, einen anderen Blick auf ihren Körper einnehmen zu können und auch ihrem Kind oder ihren Kindern ein gesünderes Körperbild und einen gesünderen Umgang mit Sexualität weiterzugeben und vorzuleben. Das ist so, wichtig, diesen Kreislauf von Scham und Schuldgefühlen und Schlechtmachen so zu durchbrechen. Und wenn unsere Folge da so ein kleiner Anstupser sein konnte oder ein kleiner Wegbegleiter bei diesem Prozess, dann sind wir da total dankbar dafür.
Ja. Und dazu passt ein bisschen auch eine Nachricht von Anja. Hallo, liebe Nora, ich habe gerade eure neueste Podcast-Folge gehört und finde das Thema super spannend, gerade auch als Pädagogin. Im privaten Bereich musste ich während des Hörens immer an meine Nichte denken. Sie wird jetzt bald 4 Jahre und mir ist es so unglaublich wichtig, eine Basis, eine Verbindung mit ihr zu haben, dass genau dieses Thema Sexualität, Partnerschaft ein Thema sein kann, wo sie Raum bei mir als Tante findet, wenn sie das natürlich später möchte. Das würde ich mir für meine eigenen Kinder auch sehr wünschen, dass sie so eine gute Beziehung zum Beispiel zu ihrem Onkel oder ihrer Tante haben werden, dass sie mit ihnen Themen teilen können, die sie vielleicht nicht mit ihren Eltern teilen wollen. Danke für eure so wertvolle Arbeit.
Wie schön, ja. Das ist, glaube ich, auch wirklich ganz kostbar, wenn gerade Jugendliche innerhalb der Familie oder im engeren Freundeskreis der Familie nochmal so andere erwachsene, vertrauenswürdige Bezugspersonen haben, mit denen sie dann auch über manche Themen sprechen können, die sie vielleicht mit den eigenen Eltern nicht thematisieren wollen. Das ist ja ein sehr normaler und verständlicher Prozess auch, dass man als Teenie nicht alles mit seinen Eltern bequatschen will. Und dann ist das immer großartig, wenn es weitere sichere Personen im Umfeld gibt, die diese Rolle dann einnehmen können. Insofern vielen Dank, genau. Anja, auch für diesen Gedanken, für diesen Impuls und euch allen für eure Nachrichten, für euer Vertrauen in uns und unsere Arbeit, fürs Dabeibleiben und weiter zuhören. Das ehrt uns sehr. Und genau, das war's schon wieder für heute, oder Oliver?
Ganz genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.